Vielleicht geht es dir auch so, weil ich habe festgestellt, dass wir bei diesen Geschichten, die wir vermeintlich kennen, nicht mehr so ganz gut zuhören. Also wir haben, weil wir ja schon gefühlt alles gehört haben darüber, das geht mir zum Beispiel an Weihnachten immer so, dass ich immer denke, was soll ich eigentlich an Weihnachten predigen, was die Leute noch nicht schon 100 Mal gehört haben. Und das finde ich ganz spannend, weil so geht es mir hier auch. Und wir enden heute eigentlich wahrscheinlich mit einer der bekanntesten Geschichten um Abraham, nämlich mit dem Opfer von Isaak. Und ich finde, das ist eine, für mich persönlich, eine der herausforderndsten Geschichten um Abraham, die ich mir nur vorstellen kann. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Aber was ich an der Abraham-Story insgesamt liebe, ist, dass er uns eigentlich sehr, sehr bildlich zeigt, dass Gott gerne mit fehlerhaften Menschen arbeitet. Mir ist letzte Woche aufgefallen, als ich über den Bund gepredigt habe, dass es ganz spannend war, dass eigentlich nur Gott diesen Bund geschlossen hat in Kapitel 15. Also eigentlich war das immer so, dass die Menschen, die den Bund zusammen geschlossen haben, dass sie immer durch diese Tierhälften durchgelaufen sind und das gezeigt hat, hey, wir beide oder alle Vertragsparteien geben unser Leben dafür, wenn einer von uns diesen Vertrag bricht. Also das heißt, wenn ich den Vertrag gebrochen hätte, hätte ich mit meinem Leben dafür bezahlt. Und das Krasse ist, und da merke ich wieder, wie gut Gott ist, dass er denkt, okay, Kapitel 15, er hat wahrscheinlich noch nicht in so Kapiteln gedacht, aber er dachte, okay, die Geschichte von Hagar passiert. Und wenn Abraham, mit dem ich ja einen Plan habe, da so versagt, dann müsste ich ihn ja, oder dann müsste er ja sterben, wenn er durch diesen Bund sich da mit eingeschlossen hätte. Deswegen glaube ich, dass Gott gesagt hat, ich schließe diesen Bund allein und ich übernehme die komplette Verantwortung, damit ich auch nach diesem Versagen, das da kommen wird, weiterhin mit meinem Plan weitermachen kann, den ich mit Abraham ursprünglich hatte. Und ich glaube, wir kennen das alle, solche Prüfungsmomente in unserem Leben. Und mir ist so das erste Beispiel, was mir eingefallen ist, so zu Prüfungsmomenten, an die ich mich selber erinnere, das war das Schwimmseepferdchenabzeichen. Ich weiß nicht, wer von euch hat das Schwimmseepferdchenabzeichen mal gemacht? Ist eigentlich cool, du lernst schwimmen, du kannst dann hoffentlich schwimmen und dann kriegst du am Schluss dieses Abzeichen, weil du das geschafft hast. Und mein Patenkind, der ist jetzt, oder wird 8 Jahre dieses Jahr, und der hat letztes oder vorletztes Jahr hat er sein Seepferdchen probiert und der hat, ich kann dir nicht sagen, wie oft er diese Abschlussprüfung vom Seepferdchen, wie oft er sie nicht geschafft hat und wie frustriert er war, dass er es immer wieder probiert hat und immer wieder probiert hat. Und an dem Tag, als er es plötzlich geschafft hat, war er so stolz, dass er es geschafft hat. So, und jetzt streckt er mit voller Inbrunst dieses Abzeichen auf seiner Badehose und ist total stolz, dass er jetzt schwimmen kann und dass er auch alleine ins Wasser darf und so. Und ich finde es so cool, weil genau darum geht es auch in der Geschichte von Abraham, immer wieder, in unserem Leben auch. Wir kommen immer wieder in so Prüfungsmomente hinein und manchmal scheitern wir. Dann kommen wir in die gleiche Prüfung wieder rein und dann scheitern wir wieder vielleicht. Und irgendwann, und das ist das Coole bei Gott, er möchte, dass wir Überwinder werden. Und wisst ihr, was passiert, wenn wir so eine Prüfung haben und wenn wir scheitern? Gott ist ein guter Gott. Er sagt nicht, ich gehe jetzt einfach weiter und ich kann dich jetzt nicht mehr gebrauchen, sondern Gott ist ein Meister in Charakterentwicklung. Und Gott ist jemand, der sagt, wenn du deine Prüfung nicht geschafft hast, dann gebe ich dir die Möglichkeit, sie nochmal zu versuchen und nochmal zu versuchen und nochmal zu versuchen, so lange, bis du zum Überwinder geworden bist. Und wir sehen eine so eine ganz heftige Prüfung in meinen Augen eben bei Abraham. Und ich hoffe, dass wir am Ende von dieser Predigt ein bisschen mehr verstehen, warum Gott solche Prüfungen in unserem Leben nicht nur zulässt, sondern sie manchmal auch einfach in unser Leben hineinwirft und sagt, mach das. Weil Abraham wird geprüft und wir lesen einfach mal 1. Mose 22, die Verse 1 bis 3. Da heißt es, einige Zeit später stellte Gott Abraham auf die Probe. Abraham, rief er, ja Herr, geh mit deinem einzigen Sohn Isaak, den du so sehr liebst, in die Gegend von Moria. Dort zeige ich dir einen Berg. Auf ihm sollst du deinen Sohn Isaak töten und als Opfer für mich verbrennen. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf, spaltete Holz für das Opferfeuer. Dann belud er seinen Esel und nahm seinen Sohn Isaak und zwei seiner Knechte mit. Gemeinsam zogen sie los zu dem Gebirge, das Gott Abraham genannt hatte. Ich habe Fragen. Also ich bin Papa und ich habe Fragen. Warum sagt Abraham nicht mit einem, also ich weiß nicht, ich liebe meine Tochter sehr, also wirklich sehr. Ich weiß nicht, wenn Gott heute zu mir kommen würde und sagen würde, Sven, bist du bereit, deine Tochter zu töten? und sie für mich zu verbrennen, ob ich einfach sagen würde, ja klar, kein Problem, wo ist der nächste Berg? Also ich bin ganz ehrlich, ich könnte das wahrscheinlich nicht ohne Widerworte. Also ich bin so ein Typ, ich habe in meinem Leben ganz oft das schon gehabt, dass ich angefangen habe, mit Gott so über Dinge zu diskutieren, wo er gesagt hat, hey Sven, mach das. Und ich dachte so, nee, das finde ich jetzt nicht so einen guten Plan, Gott. So, also ich hätte da einen besseren Plan. Und dann habe ich manchmal auch meinen Plan durchgezogen und ich bin immer auf die Schnauze gefallen. Und ich habe gemerkt, hätte ich es gleich so gemacht, wie Gott zu mir gesagt hat, wäre es vielleicht manchmal besser gewesen. Aber es fasziniert mich, dass Abraham hier überhaupt kein Widerwort bringt. Weil wir dürfen ja nicht vergessen. Es ist ungefähr wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt über 30 Jahre her, dass er dieses Wort bekommen hat, diesen Sohn zu bekommen. Er hat in der Zwischenzeit diese Geschichte mit Hagar gehabt. Er hat dann ein Kapitel vorher seinen anderen Sohn in die Wüste gejagt und gesagt, go away, ich will dich nicht mehr haben. Und dann kommt Gott und sagt, okay, und jetzt opfer den ich dir von Anfang an versprochen habe, auf den du 25 Jahre gewartet hast. Ich weiß nicht, ob du schon mal 25 Jahre auf was gewartet hast. Je nachdem, ob du schon 25 Jahre alt bist. ich weiß, ich habe 2008 habe ich ein prophetisches Wort bekommen, das erste in meinem Leben. Das ist jetzt ungefähr 15 Jahre her und ich habe das noch nicht erreicht, was Gott da zu mir gesagt hat oder noch nicht erlebt. Das heißt, ich warte jetzt auch schon 15 Jahre, dass es passiert und ich bin gespannt, wann es passiert. Aber ich bin entspannt, weil ich weiß ja anhand der Bibel, dass ich in guter Gesellschaft bin, was Warten angeht, obwohl ich Warten hasse wie die Pest. Aber ich hätte mindestens gefragt bei Gott so, bist du dir sicher? Also auf den ich 25 Jahre gewartet habe? Really? Wirklich jetzt? Okay, ich verstehe es nicht. Und das Krasse ist, Gott stellt Abraham hier auf die Probe, aber nicht, weil er sehen möchte, wie Abraham zu Fall kommt. Er will nicht sehen, dass er stolpert, dass er sagt, nee, ich will das nicht, sondern er tut es, um seine Fähigkeit zu stärken, Gott zu gehorchen, zu vertiefen und auf diese Weise seinen Charakter zu entwickeln. Und ich glaube, so geht es bei uns auch. Wenn wir auf die Probe gestellt werden, dann können wir zwei Dinge tun. Wir können entweder anfangen zu jammern und zu klagen und zu sagen, Gott, ich habe das nicht verdient. Warum machst du das mit mir? Warum lässt du das zu? Oder wir fangen an zu erkennen, oder wir versuchen zumindest zu erkennen, was Gott uns zumutet, um unseren Charakter weiterzuentwickeln. Weil das ist das, wo ich glaube, dass es das Hauptbusiness ist, was Gott so tut in unserem Leben. Unseren Charakter zu schleifen, uns nach vorne zu bringen, ihm näher zu machen, näher an sein Herz hinwachsen zu lassen. Und deswegen sind Prüfungen auch immer ein Zweck, genau diesen Zweck zu erfüllen, unseren Charakter zu schleifen, unseren Charakter zu entwickeln und unsere Hingabe an Gott auch zu vertiefen. Zu sagen, okay Gott, es macht absolut gar keinen Sinn, was du hier gerade von mir verlangst, aber ich vertraue dir, dass du es gut meinst. Ich gehe los, auch wenn es überhaupt, wenn alles in mir sich sträubt und sagt, ich will das nicht tun, zu sagen, okay Gott, aber ich vertraue dir, dass am Ende du es gut machen wirst. Und durch diese Erfahrung stärkt Gott aber auch Abrahams Bereitschaft zu gehorchen. Weil ich denke, Abraham hat in seinen Jahren mit Gott unterwegs schon so ein paar Sachen über sich selber auch gelernt und über Gott. Und ich finde es dann faszinierend, weil er geht los. Und dann lesen wir in den nächsten Versen, ab Vers 7, Vater, fragte Isaak, ja, mein Sohn, Feuer und Holz haben wir. Aber wo ist das Lamm für das Opfer? Wir merken, Isaak ist nicht dumm. Er weiß ganz genau, was passiert. Er weiß ganz genau, was sie vorhaben zu tun. Und er merkt, wir haben irgendwie alles dabei. Wir haben Feuer dabei, wir haben Holz dabei. Aber wir haben irgendwie nicht wirklich was zum Opfern mitgenommen. Und Abraham antwortet ihm, Gott wird schon dafür sorgen, mein Sohn. Schweigend gingen sie weiter. Ich liebe Nebensätze in der Bibel. So, wie unangenehm muss das sein? Wie unangenehm? So, ich glaube, dass Isaak das wirklich gecheckt hat in dem Moment. So, warte mal. Vielleicht bin ich nachher der Dude, der da brennt. Und sie gehen einfach schweigend weiter. Also, ich habe noch mehr Fragen. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, aber ich denke mir, okay, Abraham über 100 Jahre alt, Isaac vielleicht so, keine Ahnung, 8 bis 10 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Wer von beiden ist wohl schneller? Wer von beiden hätte sagen können, ich bin einmal weg, ciao. Und Isaac geht einfach mit. So, und ich frage mich als Vater in dem Moment wirklich so dieses, es steht hier so cool, so, ja, Gott wird sich schon drum sorgen. Die Frage ist, wie lese ich das? Also, wenn ich mich da rein versetze, versetzt du dich vielleicht auch mal rein, falls du Kinder hast, und du sagst, dein Sohn guckt dich an und sagt, wen oder was opfern wir eigentlich? Und du denkst dir, ich weiß, dass ich jetzt sagen müsste, du, dich. Aber er sagt, Gott wird sich schon drum kümmern. Ich glaube, dass Abraham das nicht ganz so cool gesagt hat, wie es hier steht. Ich glaube, dass da viel Emotion drin war. Ich glaube, dass da vielleicht Tränen in seinen Augen waren, dass da eine zittrige Stimme war, der gesagt hat, das steht hier jetzt zwar nicht, aber ich glaube, dass in dieser Art, wie er das gesagt hat, so eine Erschütterung drin war, wo so ein hoffentlich dabei war. So. Gott wird sich hoffentlich drum kümmern. Weil eigentlich will ich dich nicht aufgeben, eigentlich will ich dich nicht umbringen müssen. Und ich glaube aber auch, dass Abraham genau das in diesen 30 Jahren, die er da zu diesem Zeitpunkt oder mehr mit Gott unterwegs war, dass er genau das gelernt hat. Gott kümmert sich spätestens rechtzeitig. Und ich liebe dieses Statement, Gott kommt spätestens rechtzeitig. Ich habe das so oft in meinem Leben erleben dürfen, dass Gott spätestens rechtzeitig eingegriffen hat. Ich habe erlebt, wie Rechnungen, für die ich kein Geld auf dem Konto hatte, reinkamen. Und ich bin gelernter Kaufmann, also ich weiß, man zahlt eine Rechnung immer erst dann, wenn das Datum da draufsteht, außer es gibt das Konto, dann zahlt man ein bisschen früher. Und deswegen war ich immer so jemand, ich habe immer gesagt, okay, wir zahlen die Rechnung dann, wenn wir sie zahlen müssen. Und ich hatte nicht nur einmal die Situation, dass ich da stand und dachte, okay, eigentlich habe ich nicht genug Geld gerade da. Eigentlich kann ich diese Rechnung nicht bezahlen, obwohl es wichtig ist. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, aber ich bin tatsächlich ein lebendiges Beispiel von diesen ominösen Briefumschlägen mit centgenauen Beträgen, die keiner weiß, außer Gott und meiner Wenigkeit. Und die habe ich so oft erlebt, dass ich plötzlich so einen Umschlag im Briefkasten hatte. Oder einmal habe ich es in meinem Gitarrenkoffer drin gehabt, so, dass ich da... Und ich dachte, okay, krass, ich habe noch nicht mal einen Betrag genannt und es liegt exakt der Betrag in diesem Umschlag drin. Und ich wusste, Gott kommt spätestens rechtzeitig. Oder wenn ich wichtige Entscheidungen in meinem Leben treffen musste und ich wusste, ich habe jetzt mehrere Optionen zur Auswahl, es ist spätestens rechtzeitig irgendwie dieser Wink gekommen von Weisheit zu sagen, geh den Weg. Und spannend ist, dass ich manchmal auch einfach einen falschen Weg gegangen bin und Gott mir dann unterwegs nochmal so die Möglichkeit gegeben hat, hey, da drüben wäre der Weg, den hatte ich eigentlich für dich geplant, geh mal da rüber. Und ich finde es so wichtig und was wir ganz wichtig vor Augen halten müssen, wir haben ja den Vorteil, dass wir so ein bisschen wissen, wie die Geschichte ausgeht. Und wir haben auch den Vorteil, das hat nämlich Abraham zu diesem Zeitpunkt nicht. Abraham wusste nicht, dass Gott im letzten Moment kommt und sagt, nee, tu es doch nicht. Sondern für Abraham war in diesem Moment klar, ich muss meinen Sohn töten. Und jetzt ist wichtig, vielleicht zwischen dich gerade schwer, weil du sagst, Gott, Menschenopfer, es ging Gott nie darum, dass Isaak wirklich sterben muss. Weil wenn wir die Bibel anschauen, dann sehen wir, dass Gott Menschenopfer verurteilt. Und Gott widerspricht sich nicht in seinem Wort. Also das heißt, seine Herzenshaltung zum Thema Menschenopfer ist von Anfang an dieselbe gewesen, nämlich, dass es nicht gut ist. Und dass er das nicht tolerieren möchte und dass er das nicht gut findet, dass die Völker um Israel herum das getan haben. So. Das heißt, wir wissen, dass Gott eigentlich ja gut ist und dass es hoffentlich nicht am Ende der Fall ist. Aber es ist ein ganz wichtiger Punkt hier. Es geht ja um Charakter. Und Gott wollte, dass Abraham Isaak in seinem Herzen tötet. Dass er bereit ist, ihn gehen zu lassen. Nicht wirklich physisch, sondern in seinem Herzen bereit ist zu sagen, Gott, du bist die Nummer eins in meinem Leben. Du bist auf Platz Nummer eins in meinem Herzen. Und das ist Hingabe. Und wir lesen was über Abrahams Hingabe, weil Abraham ist wild entschlossen in diesem Moment. Und ihr müsst euch das vorstellen, er steht dann auf diesem Berg und dann schichtet er so ein paar Steine auf, dann legt er da Holz drauf, dann geht er zu seinem Sohn, er fesselt ihn, er legt ihn drauf. Auch hier, das ist so eine Auflistung in dem Moment. Ja, Abraham hat den Altar gebaut, er hat Holz drauf, er hat seinen Sohn gefesselt und er hat das Messer ausgeholt. Und ich denke mir so, spätestens hier hätte ich Angst bekommen vor meinem Vater. Hätte vielleicht geweint und geschrien und versucht, immer noch wegzurennen. Oder, keine Ahnung, ich stell mir immer noch vor, dass der Abraham ein sehr alter Mann war zu diesem Zeitpunkt. Das heißt, so kräfteverhältnismäßig müsste es schon möglich gewesen sein, dass Isaak sich ein bisschen wehrt. Zumindest so ein bisschen. Und ich stelle mir vor, wie krass ist das, diese Hingabe auch von Isaak, in dem Moment zu sagen, okay, ich akzeptiere mein Schicksal. Wenn ich jetzt sterben muss, gut, schneller bei Gott, Halleluja. Keine Ahnung. Also ich frage mich wirklich, das ist das Schöne an der Bibel, dass wir ja nicht immer alle Details haben, aber sehr viele. Und ich frage mich manchmal, es sind so Momente, wo ich, wenn ich die Gelegenheit mal bekomme, im Himmel so ein paar Fragen zu stellen, dann wird das eine davon so, warum warst du da so entspannt als beinahe Opfer? Und ich finde es so spannend, weil dann lesen wir, Abraham hat dieses Messer erhoben, er steht schon da, ist bereit zuzustechen. Und dann heißt es plötzlich, leg das Messer beiseite und tu dem Jungen nichts. Also ich stelle mir vor, dass Gott auch nicht in dem Moment kam und gesagt hat, es wäre jetzt voll cool, wenn du das Messer zur Seite legst. Sondern ich glaube wirklich, dass er ja schon am Ausholen war und er sagt, hey, lass es, don't do it. Ich will nicht, dass du dieses Kind tötest. Warum? Weil ich weiß, dass du es tun würdest. Ich habe dein Herz gesehen. Ich weiß, dass du ihn in deinem Herzen schon geopfert hast und dass du deswegen bereit bist, ihn loszulassen, ihn zu töten und gehen zu lassen. Du hättest deinen einzigen Sohn nicht verschont, sondern ihn für mich geopfert, sagt Gott. Was ist das für eine Hingabe? Und dann sehen wir, Gott kommt spätestens rechtzeitig. Wenn wir den nächsten Vers lesen, heißt es nämlich, plötzlich entdeckte Abraham einen Schafbock. So. Auch hier wieder. Der Schafbock war vorher nicht da. Der hüpft so rein ins Bild und bleibt mit seinem Geweih irgendwie hängen. Und du denkst dir so, super, was für ein Timing, Gott, ey. Verrückt. Und es heißt hier, Abraham entdeckte einen Schafbock, der sich mit seinen Hörnern im Dickicht verfangen hatte. Er tötete das Tier und opferte es anstelle seines Sohnes auf dem Altar. Spannend, oder? Hey, wir kennen diese Wendung der Geschichte. Das ist so gut, wenn wir unsere Bibel lesen, und ich hoffe, du liest deine Bibel regelmäßig, dann kennen wir die Wendungen der Geschichte. Aber das Spannende ist, die Protagonisten in der Bibel kannten diese Wendungen noch nicht. Sie wissen nicht, dass es gut ausgeht unbedingt am Ende des Tages. Sie hoffen das vielleicht, sie glauben daran, aber es ist nicht so, dass sie diese hundertprozentige Gewissheit hatten, dass es definitiv so sein wird. Und ich glaube, dass in diesem Moment, wo dieses Schaf hier so reinhüpft in die Geschichte, dass da super viel Dankbarkeit passiert. So, beide sind, glaube ich, Gott froh, dass sie sagen, ich musste meinen Sohn doch nicht opfern. Und Isaak denkt sich, ich bin noch am Leben, Halleluja. Und ich frage mich tatsächlich bis heute, was das in der Beziehung zwischen Vater und Sohn gemacht hat. So dieses, hey Papa, ich finde es total gut, dass du mich töten wolltest. Lass mal wieder probieren oder so. Weiß ich ja nicht. Aber ich glaube, und das ist der Punkt an dieser Stelle, ich glaube, es ist super schwer, dass wir Dinge loslassen, die wir eh nicht lieben. Kennst du das Gefühl? Hat Gott vielleicht schon mal zu dir gesagt, hey, du hast da diesen einen Riesentraum in deinem Leben und Gott sagt, ja, opfer ihn für mich. Gib ihn her. Und sind wir mal ehrlich, die wir Kinder haben, wie natürlich ist es, dass wir unsere Kinder heiß und innig lieben, dass wir sagen, wir möchten alles dafür tun, also mir geht es zumindest so, ich würde gerne alles dafür tun, dass meine Tochter niemals in ihrem Leben leiden muss. Ich weiß, das wird nicht passieren und sie wird es trotzdem machen und sie wird Entscheidungen treffen, wo ich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen werde und mir denke, warum? Ist ja nicht so, dass ich dir vielleicht den Tipp vorher gegeben hätte. Aber das ist okay. Mein Herz sagt, ich würde gerne alles dafür tun, dass dieses Kind niemals leiden muss. Das ist aber utopisch, das wird nicht funktionieren. Aber das Krasse ist, wir sehen es immer wieder, dass wenn wir bereit sind, Dinge zu opfern für Gott, dass er uns mehr zurückgeben kann und will, wie wir je opfern könnten. Und es ist egal, was es ist, ob das dein Geld ist, ob das deine Zeit ist, ob das deine Talente sind, egal, was du Gott opferst, deine Träume, wo du denkst, wenn ich das machen könnte, dann wäre ich glücklich, dann würde ich für immer und das will ich alles an Gott geben. Und wollen wir das wirklich? Sind wir bereit, unseren tiefsten Herzenswunsch Gott hinzugeben? Ich glaube, es ist manchmal spannend. Aber Gottes Segnungen übersteigen bei weitem alle Opfer, die wir bringen können. Jemals. Und ich finde es eine interessante Parallele in dieser Stelle zwischen Isaak und diesem Schafbock, dass nicht Isaak geopfert wird, sondern der Schafbock nachher geopfert wird. Das ist so ein krasser Link zu Jesus hin, zu dem, was wir feiern in 3 Wochen an Ostern, dass da einer für mich geopfert wurde, der gar nichts dafür kann, dass für das, was ich alles so tue. Und er gesagt hat, ich bin bereit. Und wenn wir uns das kurz mal vorstellen, dieser Moment, ich finde dieses Bild immer spannend, dass es heißt, im Garten Gethsemane, dass Jesus betet und Jesus hatte Angst vor dem, was da passiert. Es war nicht so, dass Jesus super cool da ist, also gesagt, okay, hier, lassen wir uns mal ein bisschen ans Kreuz nageln, macht ja nichts. Sondern er sitzt da, er betet, er hat so sehr Angst, dass er Blut schwitzt. Ich weiß nicht, ob du schon mal Blut geschwitzt hast, aber also ich nicht, aber ich stelle mir vor, dass es sehr, sehr anstrengend ist, wenn das passiert. Und hier kommt ein ganz wichtiger Punkt, warum Gott so viel besser ist wie jeder einzelne von uns. Gott hat es durchgezogen. Gott hat seinen einzigen Sohn geopfert. Er hat gesagt, nee, wir tun nicht so irgendein Tierchen jetzt opfern dafür, sondern er hat gesagt, und wir ziehen das durch und Jesus ist gestorben. Und er ist auferstanden. Und das ist so wichtig, dass wir da nicht aufhören, weil wir hören ganz oft beim Kreuz auf und denken, jo, okay, cool. Aber wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wäre die ganze Kreuzgeschichte eigentlich völlig für die Tonne. Er hat ihn geopfert für deine und meine Freiheit, für das, was er in dir und mir sieht, auch wenn du es vielleicht heute noch nicht siehst. Und es ist so ein Ding von, ich weiß nicht, ob du das kennst, jeder von uns wird es wahrscheinlich kennen, dass wir, wenn wir so Prüfungen hatten, also jeder von uns hat ja wahrscheinlich vielleicht einen Schulabschluss mal gemacht oder anderes Beispiel, Führerschein. Führerschein finde ich super. Ein Kumpel von mir hat letzte Woche seinen BE gemacht, also dass er jetzt Anhänger fahren darf. Er durfte vorher schon LKW fahren, jetzt darf er aber noch einen PKW mit Anhänger fahren. Und ich finde es so spannend, dass du in Deutschland quasi für alles einen Führerschein brauchst. Und er konnte vorher schon Auto fahren, aber damit das darf, hat er diese Prüfung machen müssen. Und so ist es, glaube ich, in unserem Leben ganz oft, wenn wir Prüfungen bestehen, dann bekommen wir immer eine Art Belohnung. Entweder ist es ein Zeugnis, die Möglichkeit, dass wir sagen können, ich habe Beruf XY erlernt, ich habe die Auszeichnung, dass ich, keine Ahnung, das alles anscheinend gelernt habe. Also beim Studieren lernt man ja sehr viel, behält aber meistens wenig und braucht auch später wenig im Job. Also du studierst Theologie, dann brauchst du natürlich alles. Nein, aber es ist ganz spannend, weil egal, ob du schon Auto fahren kannst, du darfst es erst, wenn du diesen Führerschein hast. So. Das heißt, wir haben ganz oft Dinge in unserem Leben, die können wir, aber damit wir sie nutzen können und einsetzen können, so wie Gott sie geplant hat, brauchen wir wie eine Art Prüfung, wo wir sagen können, wir haben diese Eigenschaft quasi überwunden. Wir haben bewiesen, dass wir sie nicht nur können, sondern dass wir sie auch einsetzen können. Gerade beim Autofahren. Wir haben bewiesen, nicht nur, dass wir aufs Gaspedal drücken können, sondern wir haben verstanden, wie der Straßenverkehr funktioniert. Und man kann uns jetzt, weil wir so ein Kärtchen in der Tasche haben, alleine in einem Auto auf die Straße lassen. So. Auch verrückt, oder? Und Abrahams Gehorsam und sein Wille, seine Hingabe zu beweisen, wurden belohnt. Wir lesen im Vers 15 bis 18, noch einmal rief der Engel des Herrn vom Himmel Abraham zu, schwöre bei mir selbst, also krass, Gott schwört bei sich selbst, weil du gehorsam warst und mir deinen einzigen Sohn als Opfer geben wolltest, werde ich dich überreich mit meinem Segen beschenken und dir so viele Nachkommen geben, wie es Sterne am Himmel und Sand am Meer gibt. Also es ist, glaube ich, in dem Fall schon das vierte Mal innerhalb von ein paar, von 8 Kapiteln oder 10 Kapiteln, dass Gott sein Versprechen Abraham mit den Nachkommen quasi wiederholt und bestärkt an der Stelle. Und dann heißt es, sie werden ihre Feinde besiegen und ihre Städte erobern. Alle Völker der Erde werden durch deine Nachkommen am Segen teilhaben. Das werde ich dir geben, weil du bereit warst, meinen Willen zu tun. Wow. Weil du bereit warst, meinen Willen zu tun. Weil du Dinge bereit warst zu tun, die absolut keinen Sinn gemacht haben. Weil Gott, wenn Gott zu dir sagt, keine Ahnung, geh zu Person XY und sag ihr irgendwas oder hier, du hast einen prophetischen Eindruck oder sowas und gehst hin. Wie oft hat Gott es schon zu mir gesagt und ich habe mich nicht getraut, zu dieser Person hinzugehen, weil ich dachte, wie bescheuert ist das? Kann er jetzt nicht einfach zu so einer wildfremden Person gehen und irgendwas zu dir sagen? Was war das Ergebnis? Ich habe wieder probieren dürfen und wieder probieren dürfen und wieder probieren dürfen und wieder probieren dürfen. Wir hatten gestern Morgen haben wir angefangen, bei uns in der Church einen 12-Stunden Gebetstag zu machen. Wir haben 12 Stunden gebetet für Ostern, weil wir haben ein krasses Osterwochenende geplant und haben gesagt, wir wollen das im Gebet durchfechten und einfach schon vorbereiten. Und wir haben die Session, die 2 Stunden, die ich da davon tagsüber übernommen habe, habe ich mit ein paar Leuten hörendes Gebet gemacht. Wir haben Zettel genommen und haben auf jeden Zettel haben wir einen Namen geschrieben von jemandem aus unserer Kirche, haben den umgedreht und haben dann Zeit genommen, einfach Eindrücke draufzuschreiben. Und wir haben abends noch eine kleine Worship-Session gemacht zum Abschluss. Und ich habe am Anfang habe ich diese Zettel an die Leute, die da waren, schon verteilt und habe gesagt, hey, wenn da irgendwas draufsteht, was dich total bewegt, dann ist hier ein Mikrofon, teile es mit uns. Und wir haben das gemacht und dann habe ich davor noch ein Gespräch mit einer jungen Frau gehabt, die hat, ja, ich habe schon ein paar Mal so hörendes Gebet gemacht, aber da war noch nie was dabei, was mich irgendwie jetzt so spezifisch erwischt hat. So, es war immer so, ja, über dir strahlt die Sonne und so nur nach 15 Dinge, die du immer draufschreiben kannst und die immer passen, hat sie gesagt. Das hat sie bisher erlebt. Und ich hatte in dem Moment den Eindruck, Gott würde dich heute Abend überraschen. Und dann steht genau diese Person nachher auf und sagt, hey, auf meinem Zettel stand etwas drauf, das wissen genau 2 Menschen außer ihr, mit was sie da gerade kämpft. Und da hat jemand so detailliert draufgeschrieben, was gerade ihre Situation ist und was Gott ihr dazu sagen möchte. Und die Person, die das aufgeschrieben hat, ist seit ungefähr 1,5 Jahren erst mit Jesus unterwegs. Also das heißt, egal wie lange du mit Jesus unterwegs bist, Gott kann und will dich gebrauchen. Und er will, dass du das, was er in dich hineinlegt, dass du das tust und dass du da anfängst, das zu machen, weil das Leben von Menschen wird verändert, wenn sie diese Geschichte von Abraham hören. Das Leben von Menschen wird verändert, wenn du das tust, was Gott zu dir sagt. Und wisst ihr, Gott segnet uns und wir haben ganz oft dieses Gefühl, wenn Gott uns segnet, dann ist das was für mich. Oh, Gott hat mich jetzt gesegnet mit, keine Ahnung, vielleicht hat er dich gesegnet mit viel Geld. Und du denkst dir, cool, ich habe voll viel Geld, Cash und so, yeah. Und Gott sagt, ja, warum gebe ich dir Geld, damit du andere damit segnen kannst? Nicht für dich. Klar, auch für dich, aber nicht nur für dich. Du sollst weitergehen. Du darfst Dinge verändern mit dem, was ich dir anvertraue. Wenn du Gaben hast, behalt sie nicht nur für dich, sondern sei ein Segen und lass andere an deiner Segnung teilhaben. Und wisst ihr, Gehorsam Gott gegenüber, das ist oft ein Kampf. Warum? Weil es beinhalten kann, dass wir Dinge hergeben müssen, die wir gar nicht hergeben wollen. Dass wir Träume opfern müssen, wo wir denken, ich brauche das aber. Das macht mich aus. Wenn ich das habe, dann bin ich glücklich. Wir müssen lernen, Gehorsam Gott gegenüber ist nichts, was einfach so passiert. Gehorsam Gott gegenüber ist nichts, was automatisch passiert. Jedes Mal, wenn Gott kommt und zu dir kommt und sagt, tu das oder tu etwas nicht, dann ist es nicht so, dass wir dastehen und sagen, okay Gott, kein Problem, mache ich. Also vielleicht bist du sehr viel heiliger wie ich, bei mir wäre das zumindest so. Und es gibt eine Geschichte in meinem Leben, ich habe, glaube ich, letztes Mal, als ich hier war, habe ich erzählt, dass ich taub auf die Welt gekommen bin und dass Gott irgendwie was Musikalisches in mich hineingelegt hat. Und in dem Moment, wo ich gemerkt habe, dass ich eine musikalische Gabe habe, hat sich in mir ein Traum angefangen zu entwickeln. Nämlich, ich habe gesagt, ich will gerne Musiker werden. So. Also so richtig Songs schreiben, CDs aufnehmen, Konzerte spielen, famous werden, richtig berühmt und alle kennen deinen Namen und alle finden dich super und himmeln dich an und kommen mit so Schildern auf ein Konzert und du stehst da und denkst, oh, ich bin so gut. Und Gott hat jedes einzelne Mal, wo sich eine Tür geöffnet hat für mich in diese Welt, er hat sie nicht nur zugemacht. Ich habe immer das Gefühl gehabt, er hat die Tür genommen und mit voller Wucht, bam, zugeschmissen. Und ich war so oft frustriert. Und ich habe so oft zu Gott gesagt, warum? Hey, du hast mir eine Gabe gegeben und ich will doch gerne Leute damit begeistern. Und Gott sagt, ja, aber dein Charakter ist nicht gut dazu. Nein, nein. Deine Herzenshaltung ist die falsche, weil du willst deine Gabe für dich verwenden. Du willst, dass die Leute dich toll finden durch deine Gabe. Und Gott hat jedes Mal, wenn ich im Bereich Worship und Anbetung in Gemeinde angefangen habe, Musik zu machen, hat Gott Türen aufgemacht, von denen ich nie geträumt hätte, dass er sie aufmacht. Und ich war, und es hört sich jetzt voll negativ an, glaube ich, im ersten Moment, aber ich bin in der Zwischenzeit sehr dankbar. Aber irgendwann habe ich zu Gott gesagt, weißt du was, leck mich. Dann gebe ich diesen scheiß Traum halt auf. Dann lasse ich das halt, dann werde ich kein Musiker, dann werde ich halt einfach nur ein Gemeindemusiker und whatever. Das war schwer für mich. Das war das, was ich über Jahre wollte und dachte, wenn ich das endlich erreicht habe, dann bin ich glücklich. Und wisst ihr, was ich heute erleben darf? Ich bin ein ganz passabler Musiker geworden. Ich habe zwar leider immer noch keine CD aufgenommen, aber ich habe schon ein paar Songs geschrieben. Aber was mich am meisten begeistert ist, wenn ich sonntags in der Church bin. Und ich habe das jetzt nicht nur bei mir in Heilbronn, sondern ich durfte in Ehingen schon worshipen, ich durfte in Ulm schon worshipen. Und dann zu sehen, wie Menschen plötzlich in die Gegenwart Gottes eintauchen können, weil du das tust, was Gott dir anvertraut hat. Weil du singst und ein bisschen Gitarre spielst. Und sagst, okay Gott, ich opfer das, was mir am wichtigsten ist. Und ich glaube, wir alle haben solche Prüfungen in unserem Leben. Wir alle haben so Dinge, wo wir denken, wir brauchen die, damit wir glücklich sind. Und Gott sagt, nein, gib sie auf, gib sie her. Leg sie ab, opfer sie mir. Und ich will sie nochmal sagen, wenn Gott uns prüft, wenn Gott dich prüft, dann niemals, um dich fallen zu sehen. Wenn Gott dich prüft, dann prüft er dich, um dich zu berühren, um dich zum Wachsen zu bringen, um deinen Charakter zu schleifen, dich seinem Herzen näher zu bringen. Und ich will dich mit einer vielleicht etwas herausfordernden Frage aus dieser Predigt herauslassen. Und die lautet folgendermaßen: Was steht zwischen dir und deiner absoluten Hingabe Gott gegenüber? Was zeigt dir der Geist Gottes vielleicht jetzt gerade in diesem Moment, wo er sagt, gib das her? Und wisst ihr, Gott kann so schnell vom ersten Platz in unserem Leben und in unserem Herzen verdrängt werden. Es gibt Momente, wo ich aufpassen muss in meinem Leben, dass meine Tochter nicht seinen Platz einnimmt. Warum? Wenn Jesus nicht der Platz 1 in meinem Herzen ist, werde ich niemals die Liebe bekommen, die ich brauche, um meine Tochter jeden Tag zu lieben. Oder Menschen um mich herum zu lieben. Und wenn ich Jesus an Stelle 1 in meinem Herzen habe, dann ist es auch egal, was mir genommen wird. Weil den kann man mir nicht nehmen. Der ist da. Der wird auch nicht weggehen. Matthäus 6, Vers 33 heißt es: Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Zuerst um Gottes Reich. Zuerst um Gottes Gerechtigkeit. Alles andere kommt danach. Aber wir brauchen Gott zuerst, damit alles andere funktionieren wird. Und das heißt, dass ich all das bekommen werde, was ich brauche und nicht das, was ich will. Es gibt ein Lied, das beschäftigt mich seit ein paar Wochen ganz neu. Ist kein neuer Song, aber vielleicht kennt ihr den. Der ist von Coldplay und der heißt Fix You. Und in diesem Song geht es darin, dass im ersten Vers geht es allein schon darum, dass da heißt, when you try your best, but you don't succeed. Wenn du dein Bestes gibst und versuchst, aber trotzdem nicht erfolgreich bist. When you get what you want, but not what you need. Wenn du das bekommst, was du willst, aber nicht das, was du brauchst. Jetzt sind wir mal ehrlich, wie oft haben wir Dinge in unserem Herzen, wo wir denken, wir brauchen sie, dabei wollen wir sie einfach nur. Sie werden uns gar nicht erfüllen. Sie werden uns gar nicht glücklich machen. Sie werden uns vielleicht so einen kurzen Kick in unserem Leben geben und wo wir denken, ja, jetzt habe ich das. Ich habe gelesen in der Statistik, dass Menschen, die eine Gehaltserhöhung bekommen, sich ungefähr 2 Wochen darüber freuen und dann ist es schon normal. Liebe sind, die die Welt uns gibt. Wenn Jesus, wenn wir Jesus haben, er gibt uns das, was wir brauchen. Glaubt ihr das? Ich lade dich ein, wir werden jetzt einen Song singen. Und ich möchte ein kurzes Gebet vorher machen, wo ich Gott einlade, dir Dinge zu zeigen, die gerade vielleicht auf deinem Herzen, auf dem Thron sitzen, die nicht er sind. Vielleicht hast du das Glück, dass Gott dir gar nichts zeigt und er wirklich auf Platz 1 sitzt. Halleluja. Aber wir müssen, dieser Platz ist umkämpft. Jeden Morgen neu steht jemand auf, der versucht, Dinge dahin zu setzen, die da nicht hingehören. Und es können unsere Kinder sein. Es kann unsere Karriere sein. Es können auch unsere Enkelkinder sein. Es kann unser Auto sein. Egal was. Deswegen ist es jeden Tag neu so wichtig, dass wir aufstehen und sagen, Gott, was versucht gerade, dich aus meinem Herzen zu verdrängen? Amen. Und Jesus, ich danke dir, dass du zu uns sprichst und ich danke dir, dass du uns berühren möchtest heute Morgen ganz neu. Ich danke dir, dass du uns Dinge jetzt zeigen möchtest, die gerade den Kampf kämpfen um mein Herz, Jesus. Jesus, ich bete, dass dein Geist mich immer wieder neu daran erinnert, wenn dieser Platz umkämpft ist, dass ich mich entscheide, dich dorthin zu setzen. Dass ich mich auch da, wo ich vielleicht gerade an einem Punkt bin, wo ich das nicht getan habe, danke Jesus, dass du gnädig bist und danke, dass du sagst, hey, ich bin immer noch mit dir, auch wenn du versagt hast. Weil es geht mir um deinen Charakter, es geht mir darum, dass du wächst und dass du näher an mich heranwächst. Und Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der Wahrheit in unsere Leben sprechen möchte. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der Dinge offenbaren möchte und der jetzt zu uns spricht.